Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn, unserem Herrn und Bruder. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Hagar, der Fremden, der Mutter aller Muslime, der Ismaeliten und so weiter, diese Geschichte ist eingebettet in eine Verheißung, die die Geschichte Gottes mit den Menschen überhaupt begründet. Es ist die Verheißung, die Gott an Abraham spricht. Alles fängt damit an im 12. Kapitel des 1. Buches Mose, dass Gott zu Abraham sagt, ich will dich da rausnehmen, wo du bist, ich will dich in ein anderes Land führen und vor allem will ich dir Nachkommen geben und ein großes Land will ich dir geben und ein Volk soll sich nach dir nennen. Wow, was für eine Verheißung. Und da ist ein bisschen mehr mit gemeint als einfach nur, ich möchte, lieber Abraham, dass du ein Kind bekommst. Sondern damit ist im Grunde das Leben selbst gemeint. Denn wenn im alten Orient Menschen Ahnen, Kinder verheißen werden, Nachkommen, dann ist das so eine Art Lebensversicherung in einer ganz anderen Dimension, als wir uns das vorstellen können. Wenn Gott dem Abraham Kinder verheißt und ihm verheißt, ein großes Volk zu werden, dann bedeutet das Leben selbst. Das müssen wir immer im Kopf behalten, wenn wir darüber nachdenken, was diese Verheißungsgeschichte für uns bedeutet. Es geht immer um das Leben selbst und zwar in einem überfließenden Maß, in einer ungeahnten, unendlichen Qualität. Das ist es, was Gott diesem Abraham verheißt. Und er verbindet es mit der Aufforderung, aus Babylonien, dem heutigen Irak, wegzuziehen, nach Kanaan, in das heutige Israel, sich dort niederzulassen, um mit seiner Frau eben Nachkommen zu zeugen. Jetzt ist der Abraham, als er in Kanaan ankommt, bereits 80 Jahre alt. Seine Frau Sarah ist 65. Aber Gott sagt, ihr Lieben, das ist doch kein Alter. Da kann man doch noch Kinder kriegen. Ist doch nicht zu spät für euch. Ist doch kein Problem. Ihr glaubt mir, ich bin ja wohl groß genug, um diese Verheißung erfüllen zu können, oder? Und Abraham und Sarah warten. Und sie warten. Und sie warten weiter und warten und es passiert einfach nichts. 10 Jahre gehen ins Land, 10 Jahre leben die beiden in Kanaan, ohne dass sich Nachkommen in irgendeiner Weise ankündigen. Nichts passiert, von wegen Schwangerschaft im hohen Alter, Pustekuchen. Kein Wunder, dass Sarah irgendwann die Sache selbst in die Hand nimmt. Was würdet ihr machen, wenn Gott euch etwas versprochen hat, aber er hält sich nicht dran? Er macht einfach nichts. Irgendwann geht man noch los, wenn man 10 Jahre lang gewartet hat. Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann fängt man dann an, selbst zu handeln. Genauso macht es Sarah. Sie sagt, naja, wenn ich schon nicht schwanger werde und dem Abraham einen Sohn zeugen kann, gebären kann, dann gebe ich ihm meine Magd, die Hagar, zur Frau. Die beiden sollen miteinander ein Kind zeugen. Und im alten Orient ist es so, wenn die Magd der Herrin ein Kind gebiert, quasi als Leihmutter, dann gehört das Kind rechtlich der Herrin und nicht der Magd. Das wurde, man kann das in antiken Quellen nachweisen, sogar symbolisch so durchgezogen, dass die Magd quasi auf dem Schoß der Herrin ihr Kind geboren hat, um deutlich zu machen, eigentlich im vollrechtlichen Sinne ist das Kind aus dem Leib der Herrin gekrochen und nicht aus dem der Magd. Also das ist der Plan der Sarah. Sie sagt, mein lieber Gott, wenn du es nicht hinkriegst, deine Verheißung einzuhalten, dann helfe ich dir eben ein bisschen auf die Sprünge. Das ist die Voraussetzung für die Geschichte der Hagar, die sich nun entspannt. Und diese Geschichte, die wird zweimal erzählt, vor allem aber kann man sie auf unendlich viele Arten und Weisen deuten. Das möchte ich gerne vorausschicken, denn die Art und Weise, wie ich sie versuche heute auszulegen, ist eine mögliche Deutung und es gibt andere daneben. Man kann schauen, dass in dieser Geschichte von Hagar so etwas wie die Völkerordnung definiert wird. Also das Volk Israel fragt sich so ein bisschen, als es diese alten Texte aufschreibt und fixiert, wie hängen wir eigentlich als Israeliten mit den anderen Völkern in unserer Umgebung zusammen? Und dann gibt es eben hier den, wie heißt der nochmal, ich glaube vom Noah sind es Moab und Ammon. Das sind Völker und die werden aber so dargestellt in der großen Familiengeschichte. Und hier sind eben die Ismaeliten, die gehen dann zurück auf Hagar, das ist die Konkubine der Sarah, der Frau Abrahams. Also auf die Weise kann man dann die Völkerordnung so ein bisschen gemeinsam auf ein Papier schreiben und definieren, dass Araber und Israeliten irgendwie auf einen gemeinsamen Ahn zurückgehen. Das ist eine Dimension dieser Geschichte. Eine andere Dimension ist, dass die eigene Geschichte des Volkes Israel so ein bisschen relativiert wird dadurch, dass es hier eine ägyptische Sklavin ist, die im israelischen Exil, in der Knechtschaft sozusagen lebt, während dann später ja die Israeliten nach Ägypten in die Knechtschaft müssen, also Relativierung der eigenen Geschichte. Eine Dimension ist auch, dass die Gefährdung des Ahnen hier vorgezeichnet wird, die nachher den Isaak betrifft, den zweiten Sohn des Abrahams. Der soll ja von seinem eigenen Vater geopfert werden und damit steht die Verheißung wieder ganz auf der Kippe. Und diese Geschichte von der Bindung Isaaks, wo Abraham seinen eigenen Sohn opfern soll, die wird vorgezeichnet dadurch, dass auch Ismael, der Erstgeborene, beinahe sterben würde. Dann gibt es noch die Dimension, dass Paulus selbst im Galaterbrief die Geschichte der Hagar aufgreift und sagt, wir haben hier zwei Kinder von Abraham. Das eine von Sarah geboren, das ist Isaak, das ist der Stammvater aller Freien sozusagen. Und das andere Kind, Ismael, ist von Hagar, der Magd geboren, also die Stammmutter aller Unfreien sozusagen, die unter dem Gesetz leben oder unter dem Evangelium, eine hochtheologische Auslegung. All das ist möglich. Und doch möchte ich mich heute darauf konzentrieren, was diese Geschichte mit dem Sehen und dem Segen zu tun hat, den Gott verheißt. Und mit wahrem und falschem Heldentum. Also, Sarah, die sagt, ich nehme jetzt mal die Dinge in die Hand, wenn du, lieber Gott, das schon alleine nicht hinkriegst. Die schneidet sich ganz schön ins eigene Fleisch. Denn sie merkt, in dem Moment, wo ihre Magd tatsächlich schwanger wird und den Erben austrägt, da funktioniert das Verhältnis der beiden miteinander nicht mehr. Ich stelle mir vor, dass eigentlich Sarah und Hagar ganz gut miteinander gekonnt haben müssen. Wie sonst ist es zu erklären, dass die eine ihrem Mann die andere zur sozusagen ins Bett ausleiht. Abraham hat sich nicht gewehrt, zumindest ist davon nichts berichtet. Aber war ja auch der Wille seiner Frau, dass das alles so passiert. Aber in dem Moment, wo sie tatsächlich schwanger wird, da kriselt es zwischen den beiden. Da kriselt es sogar zwischen Sarah und Abraham und sagt, Mensch, ich könnte ausflippen. Schick die Frau weg, sagt er zu ihrem Mann Abraham, sagt sie zu ihrem Mann Abraham. Und Abraham sagt, Mensch, das ist doch deine Magd. Schick du sie doch weg, wenn du unbedingt willst. Und das macht sie auch. Sie schickt sie weg und schneidet sich dadurch auch deshalb ins Fleisch, weil sie ja ihren eigenen Sohn sozusagen, der ja leihmuttermäßig ausgetragen werden soll, damit in die Wüste schickt. Ein heldisches Verhalten ist das gar nicht. Da sieht man, dass in der Bibel nicht derjenige als Held gilt, der die Dinge in seine Hand nimmt. Denn da, wo wir Menschen Dinge in unsere Hand nehmen, weil wir so ein bisschen die Ahnung haben, dass Gott es alleine nicht schaffen könnte, da scheitern wir in der Regel ganz grandios. Umgekehrt ist derjenige in der Logik der Bibel ein Held, der Gott zutraut, dass er die Dinge in seinen Händen hat, auch wenn es lange dauert. Also beides ist wahr, sowohl die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wie Sarah es tut, als auch die Dinge völlig aus der Hand zu geben, so wie Hagar es tut, wie wir gleich noch sehen werden. Beides hat irgendwie was mit furchtbarem Versagen zu tun und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das eine Versagergeschichte ist und keine Heldengeschichte, aber damit wird sie umso näher an unserem Leben dran sein, als wenn es anders gewesen wäre. Und Held sein, das heißt für die Bibel tatsächlich, die Dinge aus Gottes Hand erwarten und entgegennehmen, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Aber schauen wir nochmal auf diese Hagar. Ich behaupte, dass diese Geschichte von der Fremden, die den Ismael für Abraham austrägt, im Grunde eine Geschichte vom Sehen und vom Segen ist. Denn tatsächlich kommt das Stichwort des Sehens und der Augen ganz, ganz oft vor in der Geschichte. Und ich möchte die beiden Kapitel, das 16. und das 21., die beiden, in denen von Hagar die Rede ist, so ein bisschen zusammenwerfen, weil viele Exegeten auch der Meinung sind, dass sie im Grunde das Gleiche erzählen, nur auf unterschiedliche Arten und Weisen. Im Kapitel 16 wird davon erzählt, dass Sarah die Hagar vertreibt, während sie schwanger ist, und sie begegnet in der Wüste einem Engel, einem Boten Gottes, der sagt, geh wieder zurück und demütige dich unter deinen Herren. Und das tut die Hagar und dann kriegt sie die Verheißung mit auf den Weg, auch aus Ismael soll ein großes Volk werden. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, da ist der Ismael schon geboren und auch Isaak, der zweite, ist geboren und der Sarah missfällt es, wie die beiden miteinander umgehen. Und dann weist sie Abraham nochmal an, die Hagar in die Wüste zu schicken und das macht er auch. Im Grunde zweimal diese Vertreibungsgeschichte so ein bisschen in einer anderen Lebensphase. Und ich versuche, die mal zusammenzuwerfen. Also, das Erste, was wir lernen können aus der Geschichte von Hagar ist, dort, wo wir das Gefühl haben, dass Gott seine Verheißung in unserem Leben nicht wahr macht, da verlieren wir jeden Respekt vor dem, was schon da ist an Segen.
So ist es bei der Hagar. In dem Moment, wo sie schwanger wird, da verliert sie jeden Respekt vor ihrer Herrin Sarah. Es heißt, sie sieht sie in ihren Augen gering an. Die ist nichts mehr wert. Und da muss doch vorher ein freundschaftliches Verhältnis bestanden haben. Und auf einmal verliert Hagar jeden Respekt vor Sarah, obwohl es ihr eigentlich gut ging. Obwohl sie eigentlich in einem guten Verhältnis miteinander gelebt haben. Obwohl man sagen könnte, diese Hagar, obwohl sie eine Sklavin gewesen ist, muss, so suggeriert es zumindest der Bibeltext, in einer ganz angenehmen und halbwegs komfortablen Situation gelebt haben. Aber sie verliert jeden Respekt. Und ich kenne das. Wenn ich das Gefühl bekomme, dass Gott sich mit seiner Verheißung in meinem Leben Zeit lässt und dass er das nicht sofort umsetzt, was er mir versprochen hat, zu tun im Leben, dann zweifle ich auch an dem, was er schon längst in unserem Leben getan hat. Wenn eine Gemeinde in ein kriselndes Fahrwasser kommt, dann wird sie auf einmal wie blind und verliert den Respekt für all das an Segen, was Gott in dieser Gemeinde bereits geschaffen hat. Wir kennen das, Leute in der Andreasgemeinde. Das zweite ist, Hagar verliert jeden Maßstab. Sie kann die Situation überhaupt nicht mehr richtig einordnen, davon bin ich überzeugt. Und es heißt in Kapitel 21, als sie mit ihrem Sohn Ismael vertrieben wurde, sie ging hin in die Wüste und setzte sich weit weg vom Knaben. Sie legte den Buben unter einen Busch und entfernte sich von ihm einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, ich kann nicht ansehen des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Jetzt frage ich euch mal, bei euch ist ja gerade Kino im Kopf entstanden. Was ist da passiert in der Geschichte? Wie hat das bei euch ausgesehen? Was war das für eine Wüste? Was war das für ein Busch? Oder fangen wir mal mit dem Kleinen an. Also, was ist das für ein Kerl? Wie sieht der aus in euren Köpfen, euren Vorstellungen? Wie sieht der Ismael aus, den Hagar unter einen Busch legt, um ihn sterben zu lassen? Freiwillige vor. Was ist in euren Köpfen aufgetaucht? Was habt ihr gesehen? Verzweifelte Mutter. Und, bitte? Ach so. Okay. Ja. Ja. Und das Kind war so ein bisschen ausgeblendet bei dir? Bei wem, wer hat das Kind gesehen? Und wie sah es aus? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe da einen Säugling gesehen. Oder zumindest ein richtig kleines Kind. Eins, was einfach vom Tod betroffen ist, wenn es in der Wüste ist, mit seiner Mutter alleine und von dem die Mutter sagt, dieses Würmchen, das kann alleine nicht durchkommen und ich kann aber dem Sterben auch nicht zusehen. Das ist ein kleines Baby. Wenn man genau nachliest, dann merkt man, dieses Kind, das ist 17 Jahre alt. So stellt es der Bibeltext dar. 14 Jahre sind vergangen zwischen der Geburt von Ismael und Isaak und dann nochmal 3 Jahre bis zu dem Tag, an dem Ismael mit Hagar vertrieben wird. 17 Jahre alt ist der Knabe, den die Hagar unter den Busch legt und sagt, ich kann seinem Sterben nicht zusehen. Wir lachen, ich find's auch fast ein bisschen lustig, aber eigentlich ist das furchtbar traurig. Sie hat, wenn ich das so richtig lese, dann hat Hagar jeden Maßstab verloren, jeden Maßstab für die Realität. Sie trägt den Jungen, eigentlich müsste der Junge sie tragen. 17-jähriger Kerl, einen stärkeren gibt's nicht in der Umgebung da. Aber das passiert mit uns. Wenn das Leben über uns zusammenstürzt, wenn etwas über uns hereinbricht, dann verlieren wir jeden Maßstab. Ich habe das selbst gerade erlebt in einer schwierigen beruflichen Situation, wo ich mit Gott gerungen habe, bin ich wirklich am richtigen Ort oder willst du, dass ich weggehe? Ich habe mich nicht wohl gefühlt, wo ich war. Und auf einmal, wo diese Verheißung in Frage stand, dass Gott sagt, ich will durch dich, Ingo, Menschen etwas vom Evangelium erzählen und setze dich dafür an den Ort, der dafür passt. Diese Verheißung habe ich in Frage gestellt und auf einmal war alles in Frage gestellt. Auf einmal hatte ich das Gefühl, mein ganzes Leben entgleitet mir und scheint hier verwirkt zu sein. Ich habe völlig den Maßstab verloren. Ich glaube, das kennt jeder von uns dort, wo wir erstmal in so einem Sturm, in so einem Strudel reingeraten sind, da verlieren wir ganz schnell jeden richtigen Maßstab für unser Problem und für die Verheißung Gottes. Und das dritte ist, dass Hagar auch jede Perspektive verliert. Also der Blick nach vorne ist vollkommen eingeschränkt. Ist ganz spannend. Als sie in der Wüste ist, da kommt der Bote Gottes zu ihr und fragt sie, Hagar, 2 Dinge möchte ich von dir wissen. Erstens, wo kommst du her? Und zweitens, wo gehst du hin? Und Hagar antwortet in dem Bibeltext, Ich bin weggelaufen vor Sarah, meiner Herrin. Punkt. Und das war's. Die zweite Frage kann sie überhaupt nicht beantworten. Sie hat überhaupt keine Perspektive, überhaupt keine Vorstellung mehr davon, wie es eigentlich weitergehen könnte. Sie will nur noch eins, sie will weg, sie will abhauen. Und das ist vielleicht das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn die Stürme des Lebens über uns toben, dass wir auch jede Perspektive für das verlieren, was Gott in unserem Leben eigentlich verheißen hat. Hagar hat ein Problem mit dem richtigen Sehen. Gott hat kein Problem mit dem richtigen Segen. Hagar kriegt wieder einen gesegneten Weg gezeigt. Gott zeigt ihr, dass er im Grunde schon die ganze Zeit ganz nah gewesen ist. Er tut ihr die Augen auf, heißt es in der Bibel, und auf einmal sieht sie einen Brunnen. Ich meine, was ist denn los gewesen? Die ist in der Wüste und ist am Verdursten und vor ihr steht ein Brunnen, sie hat ihn nur nicht gesehen, das ist doch der Wahnsinn. Aber genau so ist es. Wenn wir in den Stürmen dieses Lebens umgeweht zu werden drohen, dann sehen wir diese Rettung nicht. Dann braucht es einen von außen, dann braucht es vielleicht wirklich ein Wunder, dass uns die Augen aufgetan werden und wir das sehen, was uns Rettung verheißt. Dass wir sehen, dass Gott eigentlich schon längst ganz, ganz nah ist. Das Zweite ist, Hagar sieht, Hagar sieht wieder Leben vor sich in Form dieses Brunnens. Hagar sieht wieder einen Weg vor sich, denn der Bote, der sagt ja auch, was sie zu tun hat. Also diese Perspektivlosigkeit, die Hagar hatte, die beantwortet Gott ganz klar und sagt, ich kann dir erzählen, wo du jetzt hingehen sollst. Geh wieder zurück und demütige dich unter deine Herrin Sarah. Autsch. Das hat bestimmt wehgetan für Hagar, die doch nichts weiter wollte als einfach nur abhauen, einfach nur weggehen. Aber Gott sagt, nein, halte das bitte aus. Aber er redet weiter. Geh zurück und halte das aus. Und ja, ich verspreche dir, du sollst die Mutter eines großen Volkes werden. Nicht nur Sarah allein, sondern auch du und die Frucht deines Leibes wird ein großes Volk nach sich bringen. Der Segen, der eigentlich auf Sarah und Abraham ruht, der geht jetzt auch auf diese Hagar über und auf einmal bekommt sie eine Perspektive, die viel, viel größer ist als all das, was sie sich gewünscht hat in ihrer Not. Das Entscheidende aber ist, Hagar sieht endlich ein, dass sie gesehen wird. Sie merkt, ich bin nicht allein, sondern da ist einer, der guckt mir zu, der beobachtet mich, der springt ein, wenn es hart auf hart kommt, der stellt sich an meine Seite, um mir zu helfen. Sie nennt ihn und es ist das erste Mal, dass ein Mensch in der Bibel Gott einen Namen gibt. Sie nennt ihn El Roi, Gott, der mich sieht. Was für ein wunderschöner Name. Auch weil darin zum Ausdruck kommt, es geht gar nicht darum, dass wir Gott in Gänze sehen. Es geht gar nicht darum, dass wir Gott verstehen, dass wir seine Wege erkennen, dass wir begreifen, was er in unserem Leben vorhat. Es geht vor allem darum, dass Gott uns sieht und uns versteht und versteht, wie wir ticken. El Roi, Gott, der mich sieht. Hagar sieht ein, dass sie gesehen wird und das löst ganz viel in ihr aus. Da kriegt sie auf einmal auch wieder einen ganz großen Respekt vor dem, was Gott in ihrem Leben schon gewirkt hat. So, wie wir das tun könnten. Denn ich glaube, wir können eine Menge daraus lernen, aus dieser Geschichte, aus diesem sechsfachen Sehen, bei dem es, um das es bei der Sarah geht. Ich glaube, wir müssen lernen, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen, also ein Stück weit mit Gottes Augen, wenn das möglich ist. Und müssen verstehen, dort, wo wir angefochten werden im Leben, da haben wir automatisch Angst, alles zu verlieren und unterzugehen. Das ist natürlich, das ist menschlich, aber es entspricht nicht den Maßstäben Gottes. Gott wird uns nicht untergehen lassen. Die Verheißung, die er für unser Leben hat, die hebt er nicht einfach auf. Und auch wenn es länger dauert, der hält sich an das, was er verspricht. Wir müssen lernen, das, was uns anficht, im rechten Verhältnis zu sehen und begreifen, dass diese Anfechtung nicht die Verheißung des Lebens in Frage stellt, die Gott über uns ausgerufen hat. Das Zweite ist, der Weg, den Gott uns weist, das ist kein heldischer, in dem Sinne, dass wir alles anpacken und dann gibt er uns die Kraft und dann schaffen wir alles und dann drehen wir alles. Nein, diese Hagar-Geschichte, die verrät uns, dass der Weg, den Gott uns weist, ein Weg der Demut ist. Gerade in der Demut herrscht Angst, sich selbst und sein Leben zu verlieren, sich zu verleugnen. Aber ich bin überzeugt, gerade in der Demut erfahren wir auch in ganz besonderer Weise ein erfülltes Leben. Das Dritte ist, Der Weg, den Gott uns weist, der ist schon da. Wir müssen ihn uns nur zeigen lassen. Ich weiß, es ist unmöglich, ruhig zu bleiben, wenn man nur noch weg will und kein anderes Ziel mehr hat, als nur noch abzuhauen. Aber bleib ruhig in genau so einer Situation, denn nicht im Blick voraus wirst du den Weg erkennen, den Gott für dich hat, sondern im Blick zurück wird der Weg sichtbar, den er schon längst mit dir gegangen ist. Ich hatte kurz angedeutet, dass ich in einer schwierigen beruflichen Situation war und wirklich das Gefühl hatte, ich bin am falschen Ort und ich weiß nicht, mein lieber Gott, wo bleibst du? Warum greifst du nicht ein? Warum veränderst du das nicht? Warum setzt du mich nicht schleunigst an den Ort, an den ich gehöre? Ich habe an so einem Tag, als wirklich alles über mir zusammenzubrechen drohte, mich hingekniet in unserer Kirche und habe Luthers Abendsegen gebetet, was ich gerne mache. Aber an diesem Tag habe ich ins Gesangbuch geschaut, wo dieser lutherische Abendsegen drinsteht, und habe eine Regieanweisung ernst genommen, die da schon immer stand, aber ich hatte sie einfach immer übersehen, wie vielleicht Hagar diesen Brunnen. Da steht nämlich nach dem Abendsegen, wo Luther betet, Gott, danke für diesen Tag und wir vertrauen uns deiner Liebe an und bitten dich, bewahre uns mit deinen Engeln, dass der böse Feind keine Macht an uns findet. Und dann steht da, jetzt bete noch ein Glaubensbekenntnis und dann flugs und fröhlich eingeschlafen. Und dieses, also das mit dem flugs und fröhlich, das mit dem Glaubensbekenntnis, ich dachte, Mann, jetzt muss ich mich hier auch noch auf Knien durch ein Glaubensbekenntnis quälen. Aber an diesem Abend habe ich das gemacht, was schon immer eigentlich da gewesen ist, was schon immer da stand, und habe gebetet, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da sind bei mir alle Schleusen aufgegangen, weil ich begriffen habe, so groß und so mächtig die Probleme auch scheinen mögen, die mich gerade bedrängen. Ich rede hier mit dem, der Schöpfer des Universums ist, der Herr des Himmels und der Erde und der diese Welt in seinen Händen trägt. Der trägt auch mich und der trägt auch die Probleme auf seinen Schultern, die ich nicht tragen kann. Zum Schluss möchte ich gerne fragen, was uns diese Geschichte von Hagar vielleicht noch lehren kann über das Verhältnis von uns Christinnen und Christen zum Islam. Denn schließlich ist die Hagar mit ihrem Sohn Ismael die Stammmutter aller Muslime. So deutet es die Bibel an. Vielleicht ist dieser Dreischritt, dieses dreifache Sehen doch tatsächlich etwas, was wir auch in unserem Verhältnis zum Islam anwenden könnten. Ich hatte behauptet, wir müssen lernen, die Dinge im rechten Verhältnis zu sehen. Und mal ganz ehrlich, unsere christliche Lamoyanz, die kann schon manchmal umwerfend sein. Ne? Was da geklagt wird über Kirchenaustritte, über schwindende Mitgliederzahlen, dass der Atheismus im Vormarsch steht oder auch, dass der Islam die deutsche Kultur unterwandert, dass der Bundespräsident AD auf einmal sagt, der Islam gehört zu Deutschland, ein Aufschrei geht durch die Gesellschaft. Da kann man schon manchmal Angst kriegen. Und zugleich sagt uns diese Geschichte, Leute, betrachtet die Dinge doch mal im richtigen Verhältnis. Dass hier in Deutschland die Zahlen der Kirchenmitglieder zurückgehen, halte mal die Zahlen der Kirchenmitglieder, der Christinnen und Christen in Afrika und in Südamerika dagegen, da boomt der christliche Glaube. Und dass wir unter den 80 Millionen hier einen leichten Schwund haben, weltweit gesehen, wächst das Christentum ganz, ganz stark. Oder die Zahl der Kirchenmitglieder in konkret numerisch gesehen. Wir haben hier in Deutschland immer noch 2/3 der Bevölkerung als Kirchenmitglieder. 2/3 der deutschen Bevölkerung sagen, ich bin Mitglied in einem Verein, der behauptet, es gebe ein höheres Wesen, das jenseits des Universums steht und es von außerhalb regiert. Und ich bin auch bereit, meine Steuern dafür zu zahlen. 2/3 der deutschen Bevölkerung treten so einem Verein bei. Ich finde, das ist erstaunlich. Das sind wahnsinnig viele. Vielleicht hilft es uns, mal über das rechte Verhältnis nachzudenken, indem wir die Dinge sehen. Der Weg, den Gott uns weist, heißt es, ist kein herrischer, heldischer, sondern ein Weg der Demut. Und ich glaube, dass wir da auch gut beraten wären, den Musliminnen und Muslimen auch in diesem Land und gerade in diesem Land nicht in einer, nicht von so einer hohen Kanzel herab zu predigen, sondern ihnen demütig zu begegnen. Sie einzuladen, das mitzuerleben, was wir erlebt haben, uns aber auch einladen zu lassen, das kennenzulernen, was den Muslimen heilig ist und wertvoll. Der Weg der Demut ist es, in dem wir ein erfülltes Leben erfahren, und der Weg, der ist schon da, den wir gehen müssen, den Christen und Muslime miteinander gehen, aber erkennen werden wir ihn erst in der Rückschau. Eine Geschichte, die in der jüngsten Zeit passiert ist, bringt es vielleicht mal deutlich auf den Punkt, als vor wenigen Wochen die Salafisten in deutschen Fußgängerzonen kostenlos den Koran verteilten. Da ging ein Aufschrei durch die Medienlandschaft, durch die Politik, durch die Gesellschaft. Wie können die nur? Wie können Muslime in Deutschland missionieren? Wie können die den Koran kostenlos verteilen? Unsere Gesellschaft wird unterwandert. Lies dieses Buch, hieß ganz einfach der Slogan, lies. Nichts weiter stand dabei. Und ich glaube, so groß die Ablehnung dieser Aktion gewesen ist, so gut hätten wir daran getan, ein zweites Mal hinzuschauen, was da eigentlich passiert. Denn nimm und lies, das ist auch das Stichwort eines anderen Mannes, der uns sehr lieb ist. Nimm und lies, das hat ein Mann einmal im Garten gehört, als neben ihm die Bibel lag, ein Buch, das schon immer da gewesen ist, das er aber nie groß beachtet hat. Und dann hörte er auf einmal, während er durch den Garten ging und sich fragte, was eigentlich wichtig ist in seinem Leben, hörte er von jenseits des Gartenzaunes ein Kinderlied, nimm und lies. Tolle, legge, heißt das auf Latein, so schreibt er in seiner Autobiografie. Nimm und lies, und er hat die Bibel genommen, als einer, der überhaupt kein Christ gewesen ist, der die Christen eigentlich verachtet hat, diese zurückgeblieben, die da an übernatürliches Wesen glauben. Aber er hat die Bibel genommen, hat sie gelesen, hat sich anrühren, hat sich begeistern lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf einmal ist ganz viel bei diesem Mann passiert. Er hat sich taufen lassen, er ist Priester geworden, ist Bischof geworden und am Ende nennen wir ihn den Kirchenvater Augustinus, der genommen und gelesen hat. Wie wär's denn, wenn wir dieses Buch, das den Muslimen heilig ist, einfach mal nehmen und lesen und uns darauf einlassen, was denen heilig ist? Vielleicht, so legt mir das die Geschichte der Hagar zumindest nahe, vielleicht ist es ja wahr, dass der Segen Gottes nicht nur auf Juden und Christen ruht, sondern auch auf den Muslimen, auch auf dem Ismail, dem Sohn der Hagar. Das Entscheidende aber ist, dass Heldinnen und Helden in der Bibel niemals die sind, die alles in ihre eigene Hand nehmen und glauben, selbst reißen zu können, sondern immer diejenigen, die darauf vertrauen, dass Gott es ist, der die Dinge in der Hand hält, die darauf vertrauen, dass er es wohl machen wird. Und mit diesem Vertrauen segne uns Gott der Allmächtige, dessen Friede höher ist als all unsere menschliche Vernunft. In Christus Jesus. Amen.